ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Die Zahl der Berliner Rentnerinnen und Rentner, die Grundsicherung beziehen, ist in den vergangenen 9 Jahren deutlich gestiegen, um knapp 50%. Bedeutet das nun, dass ältere Menschen in der Hauptstadt reihenweise verarmt sind? Oder gibt es womöglich andere Gründe für die steigenden Zahlen? RBB24-Reporterin Oda Tischewski hat das mal recherchiert.
Ein geringes Einkommen, Erziehungszeiten, die nicht angerechnet werden oder Jahre ganz ohne Job. Die Gründe für eine kleine Rente sind vielfältig. Sinken die Einkünfte im Alter dann unter die Grenze von 1.446 Euro netto pro Monat, gilt eine alleinstehende Person als arm. Mit Folgen für alle Bereiche ihres Alltags, so Ursula Schön, Direktorin des Diakonischen Werks Berlin-Brandenburg.
Das bedeutet große Verunsicherung, immer wieder die Angst, dass Rechnungen kommen, die man nicht bezahlen kann, dass man krank wird und diese Krankheit für einen nicht leistbar ist. Aber es bedeutet eben auch Trennung von sozialer Teilhabe. Menschen gehen ins Café, tauschen sich aus, man ist nicht dabei. Also es hat eine Fülle von Themen, im Alter arm zu sein.
Daher registriert die Diakonie auch mehr Besucherinnen und Besucher in ihren Suppenküchen und in ihren Beratungsstellen. Zur Entlastung bekamen 2025 60.000 Rentnerinnen und Rentner in Berlin neben ihrer Altersversorgung auch die sogenannte Grundsicherung. Das sind 46% mehr als noch 2016. Ein sprunghafter Anstieg, der Johannes Geier, Rentenexperte vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, nicht überrascht.
Ein Faktor sind die ukrainischen Flüchtlinge, die häufig schon über dem Renteneintrittsalter waren, als sie herkamen. Ein anderer Aspekt ist die Einführung der Grundrente 2021. Darüber ist nämlich ein Freibetrag in der Grundsicherung auch eingeführt worden. Das heißt, man kann ein bisschen was von seiner Rente behalten, wenn man Grundsicherung bezieht. Und ein anderer Grund ist auch noch, dass die jetzt in Rente gehenden Geburtskohorten größer sind. Und das führt auch insgesamt zu einem leichten Anstieg der Quoten.
Die deutliche Steigerung bedeutet also nicht, dass es heute knapp 50% mehr arme Rentnerinnen und Rentner in Berlin gäbe als 2016. Neue Regelungen bei der Grundsicherung ermöglichten einfach mehr Menschen, entsprechende Anträge zu stellen. Dass Berlin mit 8,8% mehr als doppelt so viele Bezieher im Rentenalter habe wie der Bundesdurchschnitt, sei einem leidigen Thema zuzuordnen, so Geier.
Also bei der Grundsicherung haben wir im Durchschnitt eine relativ niedrige Quote. Aber wenn man Berlin anguckt, Hamburg anguckt, Bremen anguckt, also große Städte, da ist die Quote dann relativ hoch. Und ein wichtiger Aspekt davon sind die Mieten.
Und so hat sich die Zahl der Wohngeldempfänger im Rentenalter im Zeitraum zwischen 2015 und 2024, der Hochphase der Berliner Mietenexplosion, fast vervierfacht. Auch hier wurde der Kreis der Berechtigten erweitert. Im Dilemma aus hohen Mieten und kleinen Renten gilt übrigens ein deutliches Geschlechterungleichgewicht. Nachdem sie zwischenzeitlich in Sachen sozialer Gerechtigkeit ein wenig aufgeholt hatten, fielen Frauen in den jüngsten Erhebungen wieder deutlicher hinter den Männern zurück.
Wie hat sich die Altersarmut in Berlin entwickelt? Unsere Reporterin Oda Tischewski war das mit einigen Gründen. Und wenn wir schon über Armut sprechen, das wird sicherlich ein wichtiges Thema im Wahlkampf um das Berliner Abgeordnetenhaus. In 6 Wochen wird ja gewählt. Es gibt aber noch viele andere soziale Themen und nun können alle Wahlberechtigten mal testen, welche Partei welches Thema wie lösen möchte. Die kirchliche Diakonie hat den Sozialomat freigeschaltet. Der funktioniert ähnlich wie der bekannte Wahlomat. Und unser Reporter Jonas Wintermantel hat den Sozialomat mal ausprobiert.
Wohnen, Gesundheit, Pflege, Zuwanderung, Kinder, Gesellschaft. Diese sozialen Themen sind für nicht wenige Wählerinnen und Wähler die Wahlentscheidenden. Ein neues Tool der Diakonie, der Sozialomat, nimmt genau die kurz vor der Berlinwahl in den Fokus. Ganz ausdrücklich soll er keine Wahlvorschläge machen. Dafür hat die Diakonie bei allen der 17 Parteien, die am 20. September antreten, um Stellungnahmen zu 20 Thesen gebeten. Davon hätten 12 geantwortet, heißt es von der Diakonie. Erste Beispielthese: Themenblock Wohnen.
Berlin soll mehr bezahlbare und barrierearme Wohnungen schaffen, auch wenn dafür öffentliches Geld nötig ist.
Nun habe ich die Auswahl. Ich kann der These voll zustimmen, eher zustimmen, mich neutral positionieren, eher nicht zustimmen oder gar nicht zustimmen. Themen, die mir besonders wichtig sind, kann ich doppelt gewichten. Zweite Beispielthese: Themenblock Gesundheit.
In Berlin schließen die ersten Krankenhäuser. Der Zugang zu einer gut erreichbaren medizinischen Versorgung muss für alle Menschen gesichert sein.
Es wird deutlich, die Diakonie will mit diesem Tool auf die sozialen Themen aufmerksam machen, die ihr naturgemäß besonders am Herzen liegen. Die meisten Thesen beginnen erstmal mit einer Problemanalyse. Etwa soziale Angebote finden in Berlin keine Räume mehr oder fast 90% der Pflegebedürftigen werden in Berlin zu Hause versorgt. Und so richtet sich der Sozialomat letztlich auch an die Parteien selbst. Es brennt immerhin an allen Ecken. In der Pflege, beim Ehrenamt, auf dem Wohnungsmarkt oder in den Kitas. Eine klare Wahlempfehlung wird man hier wohl nicht mit herausnehmen, aber der Sozialomat hält sein Versprechen, eine reine Informationsmöglichkeit zu sein. Am besten wählt es sich bekanntermaßen gut informiert.
Der Sozialomat zur Berliner Abgeordnetenhauswahl ist online und Jonas Wintermantel hat ihn für uns ausprobiert. Noch sind zwar Schulferien, aber das neue Schuljahr wirft seine Schatten voraus und das mit einer Verbesserung für die Eltern. Seit Monatsanfang haben alle Erstklässlerinnen und Erstklässler in Deutschland ein Recht auf Ganztagsbetreuung. In Brandenburg ist das zwar nichts Neues, neu ist aber, dass dieser Rechtsanspruch künftig auch in den Ferien gilt. Wie die Brandenburger Horte darauf vorbereitet sind, RBB24-Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat nachgefragt.
Kiwis, Honigmelone, Orangen, Bananen, Malin, Tocker und die anderen stehen in der Küche des Potsdamer Fröbelhorts Kastanienhof und schneiden Obst für einen Obstsalat. Die beiden Sechstklässlerinnen kommen gern hierher, auch in den Ferien.
Wenn unsere Eltern zum Beispiel arbeiten gehen, dann sind wir hier, dann können wir uns hier beschäftigen. Hier sind ja auch manchmal Freunde von mir und mit denen kann ich dann spielen.
Malins und Tockers Eltern mussten für die Ferienbetreuung im Hort bisher einen Bedarf nachweisen. Das fällt nun weg. Gut möglich also, dass künftig noch mehr Kinder den Hort in den Ferien besuchen. Im Brandenburger Bildungsministerium geht man davon aus, dass die Träger der Horte gut darauf vorbereitet sind.
Es gab lange, lange Vorbereitungszeit. Es gab auch ein Förderprogramm für Kommunen, wenn doch ein Kapazitätsausbau notwendig war. Deshalb bin ich ja ganz zuversichtlich, dass Brandenburg keine Probleme hat, den Ganztagsanspruch zu erfüllen.
Sagt Alexander Engels, der Sprecher des Bildungsministeriums. Claudia Schiefelbein dagegen sieht den erweiterten Rechtsanspruch speziell in den Ferien mit gemischten Gefühlen. Sie ist beim Träger Fröbel die Geschäftsleiterin für die Region Westbrandenburg.
Wir laufen Gefahr, dass wir diese Angebote nicht mehr vorhalten können, weil wir nicht genügend Personal haben. Und aktuell wissen wir darüber hinaus auch noch nicht, wie der Mehrpersonalbedarf auch finanziert wird.
Bisher soll es für den Mehrbedarf beim Personal eine Pauschale vom Land geben. Doch ob die überall ausreicht, ist unklar. Claudia Wolfram leitet das Referat für Kinder- und Jugendförderung beim Landkreis Havelland.
Und es wird eine fixe Pauschale sein, ob die auskömmlich ist und ob das wirklich den Nerv trifft, der Bedarfe, das wissen wir noch nicht genau. Neu und herausfordernd ist die Wegebegleitung, dass die Kinder, falls das Hortgebäude nicht am Standort Schule ist, vom Hort eben zum Hortgebäude auch begleitet werden müssen. Dass es auch nur noch 3 Wochen Schließzeit im Jahr geben darf. Und leider auf den Schülerspezialtransport geht das Land gar nicht ein.
In den Herbstferien wird sich dann zum ersten Mal zeigen, ob und wie viele Kinder zusätzlich einen Hort in den Ferien besuchen und ob Personal und Pauschale dafür ausreichen.
Landespolitikreporterin Amelie Ernst war das mit einem Blick in die Horte Brandenburgs. Diese müssen durch den neuen Anspruch auf Ganztagsbetreuung auch in den Ferien zukünftig mehr Kinder betreuen. Dass Zehntausende Beschäftigte in Brandenburg mit der Regionalbahn zur Arbeit fahren können, das ist eigentlich etwas Tolles. Freiere Autobahnen, weniger unnötige Parkplätze, klimafreundlicher ist das alles obendrein. Wenn man dann aber aus den Betriebsferien kommt und der Regionalzug fährt nicht, ist das nicht schön. So wie gerade zu erleben mit der RE1 zwischen Berlin und Frankfurt. Oder vielen Wirtschaftsbetrieben in Brandenburg haben damit nämlich ein Problem. Wie gehen die Firmen damit um? RBB24-Landesreporter Philipp Barnsdorf hat sich mal umgehört.
Ein Arbeitsmarkt von Berlin über Fürstenwalde bis nach Frankfurt-Oder. Das wünschen sich viele Wirtschaftsvertreter aus der Region. Unerlässlich dafür sind zuverlässig fahrende RE1-Züge.
Wirtschaftsbetriebe suchen heute ganz gezielt nach Standorten, die gut erreichbar sind, damit sie gerade in Zeiten des immer noch grassierenden Fachkräftemangels durchaus die Möglichkeit haben, qualifizierte Leute von auch weiteren Strecken an sich zu binden.
Sagt Matthias Ohmen vom Fahrgastverband Pro Bahn. Auch Tesla setzt auf den RE1. Jeden Tag pendeln normalerweise mehrere tausend Mitarbeiter mit der Bahn zur Arbeit. Aber jetzt ist der RE1 gesperrt und Tesla muss reagieren.
Also wir haben auch mehrere eigene Buslinien. Wir haben ja Busse, die nach Königs Wusterhausen fahren, die nach Berlin zum Südkreuz fahren. Und so ist es so, dass jetzt einfach zusätzlich ein Bus in einem regulären Takt nach Erkner fährt, um eben die Mitarbeiter von dort abzuholen.
Sagt Teslas Infrastrukturplanerin Theresa Egler. Von Erkner geht's für die Mitarbeiter dann weiter mit der S-Bahn. Der Autobauer setzt also Busse ein. Aber was machen kleinere Unternehmen in der Region, die sich kein eigenes Busnetz leisten können? Dazu Robert Radziemanowski von der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg.
Einige Unternehmen bieten die Möglichkeit, dass auch Mitarbeiter am Standort übernachten können. Aber das ist natürlich in der Regel die große Ausnahme. Es gibt auch Unternehmen, die versuchen jetzt über Urlaubsregelungen oder dem Abbau von Überstunden dort den Mitarbeitern entgegenzukommen, um diese Zeit abzupuffern.
Es bleibt also mühsam für die regionale Wirtschaft. Aber immerhin, die Strapazen sind nicht umsonst. Die Bahnstrecke ist ja aktuell gesperrt, damit in 2 Wochen der neue Bahnhof Fangschleuse in Betrieb gehen kann. Dann soll der RE1 auch 3-mal die Stunde fahren, sodass Angestellte schneller denn je zur Arbeit kommen.
Philipp Bahnsdorf war das über die Sperrung des RE1 und die Auswirkungen auf die davon betroffenen Betriebe. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge in der ARD Sounds App.